Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hier gibt's für euch zum Wochenstart hinter Türchen 4 die neue Folge Anpfiff 15:30 Nr. 101. Vollgestopft mit einem bunten Mix zum 13. Bundesligaspieltag. Und selbstverständlich sind auch noch Fabi und Sören hinter Türchen 4 versteckt gewesen. Grüß euch Jungs, kommt raus.
Ja, hallo zusammen.
Wunderschönen guten Abend, sozusagen einen Tag nach dem ersten Advent aus Meerbusch. Und so viel kann ich berichten, nach wunderschönen Bildern aus dem Allgäu kam gestern endlich auch bei uns, Tobi, der erste Schnee an. Zumindest, wenn man es so nennen will.
Ja, so sieht's aus. Es fing gestern an.
Wir
waren weiß. Heute Morgen das Schneeschippen und Autofrei machen hat dann auch dazu geführt, dass ich dann circa 20 Minuten später auf der Arbeit war. Hatte ich irgendwie ein bisschen verdrängt, dass man das ja dann, wenn es schneit, dann auch noch mit einrechnen muss. Aber ja gut, dann macht man montags halt direkt schon mal eine halbe Stunde länger. Da hat die Woche schon gut angefangen mit.
Aber dann hat sie Sinn, die Woche, oder?
Dann hat sie Sinn, richtig.
Die verbringen doch alle gerne Zeit auf Arbeit. Außer Sören, der ist schon wieder im Urlaub. Stimmt's?
Ja, also ich kann eure Freude oder eure Arbeitsmotivation nicht immer teilen. Also ich bin auch gerne im Urlaub. Und im Norden ist das Wetter ja das ganze Jahr über gleich eigentlich. Kalt, nass und trotzdem schön. Also ich kann nicht meckern.
Also sozusagen repräsentierst du die Work-Life-Balance in Person, um es mal so auszudrücken.
Ja, ich bin am Puls der Zeit, wie immer eigentlich.
Ja, mein Motto lautet eher Work hard, play hard.
Ja, da sieht man den Unterschied zwischen alte Generation, alte Garde und junger Nachwuchs. Ne? Da gehen dann schon die Wege weiter
auseinander. Wobei, den habe ich ja auch im Haus und jetzt beginnt ja gerade die Zeit, wo sie besonders aufgeregt ist, weil eigentlich geht es ja schon fast los mit Halloween neuerdings in der Kita. Dann kommt der St. Martin. Dann kommt der Adventskalender, dann zieht der Wichtel ein, den gibt's ja auch noch mittlerweile. Dann kommt der Nikolaus, dann hat sie Geburtstag kurz vor Weihnachten. Mit dem Highlight Weihnachten, da könnt ihr euch vorstellen, dass die Aufregung im Moment jeden Tag sehr, sehr groß ist und natürlich auch die Erwartungshaltung von Tag zu Tag steigt. Auf der einen Seite süß zu sehen, auf der anderen, sagen wir mal so, ist man dann auch froh, wenn die ganze Aufregung und Hektik dann irgendwann auch mal wieder vorbei ist. So schön die Zeit auch jetzt ist. Mhm.
Auf eine Sache möchte ich euch beide noch ansprechen, vor allem dich, Fabi. Wir waren ja noch im Austausch und zwar, Sören, geht es noch um Adventskalender. Wie sieht der Adventskalender bei euch aus zu Hause? Hat jeder einen eigenen oder einen gemeinsamen?
Jeder hat einen eigenen, aber auch relativ klassisch mit Schokolade.
Ah ja, okay, gut.
Also das ist jetzt eine extrem intime Frage, aber da wir uns ja so gut kennen und ja auch unsere Hörer zur Familie gehören, wir haben einen geteilten und dieses Jahr tatsächlich war es die Idee meiner Frau, jeder hat 12 Türchen und da sind Fotos aus unseren gemeinsamen letzten 10 Jahren mit einer kleinen Geschichte zu jedem Foto drin und jeden zweiten Morgen, wenn ich aufwache, darf ich ein Foto ziehen und gucken, wie ich mich im Laufe der Jahre verändert habe, natürlich ins Positive, vor allem körperlich, um es mal so auszudrücken und ich bekomme eine nette Geschichte, also kann ich nur empfehlen, tolle Sache, bei mir war es natürlich dann auf den letzten Drücker DM oder Rossmann finden.
Darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, ob das alles überhaupt so geklappt hat.
Ja, hab dann auch noch die Karte gespielt mit meiner Kleinen, die entscheiden durfte, wer das erste Türchen öffnen darf. Die Wahl fiel auf mich. Sozusagen hatte ich nochmal einen Tag Puffer und habe auf den letzten Drücker am Freitag dann den Rossmann, ist jetzt keine Werbung, aber den Rossmann unsicher gemacht und die Fotos noch besorgt.
Ja, Gott sei Dank. Also ist da der Familienfrieden für die nächsten 24 Tage bis Weihnachten auf jeden Fall auch gegeben.
Ja, bis zum Weihnachtsgeschenk an sich. Ja. Entweder ist die Enttäuschung riesengroß oder die Freude. Ja, da brauchen wir mal eher Zweiteres.
Gut, bei mir ist es ganz klassisch. Da gab es von der Mutter 24 Lose, Rubbellose, die werden an den Kalender dran gepappt. Und dann Schauen wir mal, was da so bis zum 24. zusammenkommt.
Sharing is caring, wie
Ja.
sage ich immer. Also wenn der dicke Gewinn drin ist. Wobei die Rubbellose ist ja auch immer so. Das heißt, die gibt es ja auch in mehreren Ausführungen mittlerweile, glaube ich, von 50 Cent bis 2 Euro. Oder? Kann
Ja,
das sein?
5 Euro gibt es noch. Also die großen Dinger, die sind dann an Nikolaus und am
Ui.
24. und ringsherum sind dann ganz bescheiden die 50 Cent Lose. Natürlich auch nicht alle am Stück, immer mal so nur jedes dritte, vierte losgenommen, ne? Um da ein bisschen, ja.
Bevor jetzt unsere Zuhörer den Eindruck gewinnen, dass wir nur noch im Lottoladen abhängen, sollten wir irgendwann mal anfangen, über ja, einen Spieltag zu reden, der mich Samstagmorgen zutiefst ja, erschüttert hat, weil ich natürlich auf meine Highlights dieses Wochenende verzichten musste. Die heiligen 90 Minuten der Bayern, aber wie soll ich sagen? Fürsorglich und wissentlich habe ich natürlich den Rest sehr aufmerksam verfolgt. Aber mir hat was gefehlt, richtig, sehr sogar.
Daraus resultierend, bevor wir das Freitagsspiel jetzt ganz vergessen, natürlich dann auch nur an dem Samstag nur eine Dreierkonferenz. Aber so, und der Freitagabend fing schon mit einem Spiel an, wo, ja, was soll man zu dem Spiel sagen? Man wusste, was einen erwartet. Steffen Baumgart hatte am Ende des Spiels auch gesagt, es war ein Spiel, wo man sehen konnte, wer um die Abstiegsplätze mitspielt. Und am Ende nimmt man gerne die 3 Punkte mit. Wie man gewonnen hat, da fragt jetzt heute sowieso keiner mehr nach. Und für die Darmstädter, ja, die es gegen alle direkten Konkurrenten zu Hause nur einen Punkt geholt haben, sei es Köln, Mainz und Bochum, war es eigentlich zu wenig, weil sie eigentlich eine ziemlich gute zweite Halbzeit gespielt hatten. Einige gute Chancen, ja, vorm Tor haben liegen lassen. Eine hundertprozentige wurde nicht quergespielt vom Tor. Ja, und die Kölner treffen mal wieder nach einem Standard. Das ist momentan so die Paradedisziplin der Kölner, wo sich zumindest da verlassen können, drauf verlassen können.
Ja, ich glaube, das war ein Spiel, was auch um 18:30 Uhr in der zweiten Liga hätte angepfiffen werden können. Du hast schon richtig gesagt. Also es war nicht hochklassig. Erste Halbzeit, würde ich sagen, leichtes Plus für die Kölner. In der zweiten Halbzeit sind die Darmstädter ja eigentlich besser rausgekommen und dann irgendwie in der Drangphase netzt Köln ein nach einer Ecke durch Davy Selke, der sich ja auch noch vielleicht ein paar Hoffnungen macht, um auf den EM-Zug mit aufzuspringen.
Ha,
Und
jetzt hör
dann
aber
und
auf.
ja, ich weiß ja, womit ich dich nur kommen kann. Also von daher und ja, nach dem 1-0 muss man dann aber auch fairerweise sagen, hat Darmstadt ja nicht die Lösung parat gehabt, um wirklich zum 1-1 zu kommen. Von daher würde ich sagen, unterm Strich ja, ein verdienter und hart erkämpfter Sieg für Köln.
Davy Selke ist angesprochen mit seinem vierten 1:0. Mittlerweile jetzt auch mal was Zählbares dadurch dann rausgekommen. Und ja, Fabi, die Kölner, ganz wichtiger Sieg, um unten die rote Laterne abzugeben. Haben jetzt sogar mit dem Sieg sogar den Sprung über den Strich geschafft. Ja, jetzt müssen wir nur mal gucken, dass vielleicht mal eine kleine Serie starten, ne? Jetzt auch der erste Auswärtssieg diese Saison.
Ja, es sind jetzt sehr viele Steilvorlagen bei dem Spiel, wo ich eigentlich hier in meinen Notizen steht, wenn die erste Halbzeit ein Medikament gewesen wäre, dann würde ich sie als Valium bezeichnen. Das war sowas von dermaßen ereignislos und vom Niveau her sehr schwach. Das ist dann immer dieses klassische Freitagabendspiel. Irgendwie freut man sich, glaube ich, jeden Freitag drauf, weil sonst nicht wirklich was im Fernsehen kommt und man schaltet ein mit ein bisschen Hoffnung. Und das war der Grund, wo ich vor ein paar Wochen schon mal gesagt habe, dass es, wenn es dieses Freitagsspiel gibt, dann bitte zaubert da ein Spiel hin, wo wirklich auch ein Niveau garantiert ist. In dem Fall gebe ich Sören vollkommen recht. Man konnte sich eigentlich darauf einstellen, dass es mit Sicherheit kein spielerischer Leckerbissen wird und dass es nur um Kampf geht und letztendlich was Sehbares mitzunehmen. Trotzdem muss man natürlich sagen, ich glaube, für die Kölner vor allem war es am Ende des Tages eigentlich vollkommen egal, wie es zu den 3 Punkten kommt. Es war ein Sieg des Willens, glaube ich, weil man schon gemerkt hat, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten wirklich alles versuchen, auch dagegen zu halten. Ich fand sie auch vor allem von der Körpersprache her einen Ticken besser als die Darmstädter, ein bisschen bissiger, in den Zweikämpfen auch ein Stück weit präsenter. Und ja, was soll ich dazu sagen? am Ende, ja, ich glaube, ich hätte tatsächlich, wenn das Spiel unentschieden ausgegangen wäre, dann wäre es mir leichter gefallen, zu sagen, ein gerechtes Ergebnis, weil ich schon auch fand, bis zu dem 1-0, dass die Darmstädter ein Stück weit die aktivere Mannschaft oder mehr versucht haben, eigentlich auch auf das 1-0 zu gehen und aus dem Nichts das 1-0 bezeichnet, glaube ich, auch das Tor mit einer, ja, Blutgrätsche war es jetzt nicht, aber mit einer Grätsche, die Kulle über die Linie gedrückt. Ich glaube, anders wäre es für die Kölner, glaube ich, an dem Tag auch unmöglich gewesen, ein Tor zu erzielen. Und kannst mir jetzt nochmal 5 Fragen stellen zu dem Spiel? Ich glaube, da kann man es sehr, sehr kurz machen, weil es relativ wenig Höhepunkte gibt zu beleuchten.
Ja, alles, was wir jetzt hier so zusammengetragen haben, dem stimmt der Kicker nahtlos überein. Kurzzusammenfassung, Spielnote 5. Die erste Hälfte hätte eine glatte 6 verdient gehabt. Im Anschluss machen Torszenen, ruppige Zweikämpfe, wenigstens noch ein bisschen Spannung her. Also sagt, glaube ich, alles über das Spiel, ne? Aber was du gerade auch noch sagtest, Fabi Lieberknecht hat hinterher auch gesagt, er fand es ein bisschen schade, dass dann Standard letztendlich dann die Kölner auf die Siegesstraße bringt. Also ein Punkteteilung wäre, glaube ich, an dem Freitagabend die gerecht für beide gewesen. Ne?
Das Essen ist da. Oder das Zeichen, dass wir zum nächsten Spiel übergehen
Das
sollen.
war, genau, es ist jetzt das Zeichen immer fürs nächste Spiel. Gesprächszeit ist rum. Aber deine Gesprächszeit, Fabi, haben wir ja heute ein bisschen
Habe ich jetzt schon
hochgeschraubt.
verplappert?
Nee, nee,
Habe
haben
ich
wir
schon
hochgeschraubt.
verbraucht?
Nee, nee, ist hochgeschraubt, du hattest ja das Bayern-Spiel fehlt.
Ach, ja, stimmt. Und ich dachte jetzt eigentlich zu dem Spiel, wo es eigentlich wenig zu berichten gibt, habe ich jetzt sehr weit ausgeholt. Aber gut.
Nein,
Das ist ein
komm.
Talent. Das Einzige.
Komm, lass uns zum nächsten Spiel kommen, was am Ende 2:1 endete. RB Leipzig gewinnt zu Hause vom Ergebnis her relativ knapp 2:1 gegen Heidenheim. Aber wer das Spiel gesehen hat und auch die Zusammenfassung gesehen hat, unterm Strich waren es 24 Abschlüsse auf Leipziger Seite. Marco Rose hat hinterher nur gesagt, da müssen deutlich mehr Tore bei rausspringen. Aber es war eigentlich ein, ja, Zweiklassenunterschied, wo sich die Leipziger unterm Strich eigentlich nur den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass sie das Spiel halt nicht früher haben zugemacht und dadurch die Heidenheimer lange haben am Leben gelassen. Ne?
Ja, schon, das ist eine perfekte Zusammenfassung. Ich glaube, Heidenheim hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn sie da mit, ja, 4, 5-0 nach Hause fahren. Klar, was man immer noch positiv erwähnen muss, sie haben nicht aufgegeben, sie haben nach dem 2-1 auch versucht, irgendwie auf diesem Niveau mitzuhalten, dass es ein Klassenunterschied war, sind wir jetzt, glaube ich, alle einig. Das sind nicht die Punkte, oder das sind nicht die Spiele, wo Heidenheim Punkte holen möchte oder kann. Aber klar, mit ein bisschen mehr Glück rutscht da doch noch so ein Ball rein. Aber ja, mehr als verdienter Sieg für Leipzig. Effektivität ist da die Baustelle. Aber ich glaube, am Ende der Saison ja, fragt keiner nach, ob du jetzt gegen Heidenheim 2-1 gewonnen hast oder 5-0.
Durch den Sieg die Leipziger Fabi jetzt 11 Heimspiele am Stück ungeschlagen. Unter der Woche noch das ärgerliche Spiel gegen City, wo sie 2-0 geführt haben und dann nur 3-2 verloren haben. Haben sie relativ gut den Turnaround dann geschafft, glaube ich, bei dem Spiel, ne?
Ja, also ich bin verwundert, dass wir jetzt trotzdem Signalton noch weiter über das Spiel reden. Bei wem ist das im Hintergrund? Sir? Tobi? Wo macht es immer
Bei mir
Bing?
nicht.
Tobi. Tobi spielt wieder mit den Glocken, passend zu Weihnachten.
Ich dekoriere gerade den Adventskranz, deswegen.
Ach so,
Nebenbei.
für mich war es ein Spiel ein bisschen hätte Fahrradkette, weil ich glaube, trotz der enormen Dominanz der Leipziger, unbestritten, hätte das auch ganz schön ins Auge gehen können. Und du stehst in der Nachspielzeit ziemlich betröppelt da, wenn Gimba war es, oder?
Ja, richtig.
Ja, ein bisschen, oder sagen wir mal so, wenn's der Fußballgott wirklich richtig gut gemeint hätte mit den Heidenheimer, hätte es trotz des Spielverlaufs und der Dominanz der Leipziger ganz böse ausgehen können aus Leipziger Sicht, nämlich mit einem Unentschieden. Summa summarum, den Fehler hätte Fahrerkette darf man, glaube ich, hier nicht machen. Es war ein hochverdienter Sieg, der zu keiner Zeit, glaube ich, auch irgendwo ernsthaft in Gefahr war, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn es wirklich noch mal eng geworden wäre, dann hätten die Leipziger sogar noch mal eins oben drauflegen können. Und für die Heidenheimer in dem Sinne gilt für mich eigentlich dann auch, das ist nicht der Gegner auswärts schon gleich dreimal nicht, wo du letztendlich, ja, wie sagt man, viel drüber nachdenken sollst, im Grunde genommen nie aufgesteckt. Ich glaube, das muss letztendlich das Wichtigste sein, was die Mannschaft aus Heidenheim da mitnimmt. Und für die Leipziger war es aufgrund der Ergebnisse in den letzten paar Wochen einfach wichtig, da ein Stück weit für Ruhe zu sorgen, 3 Punkte einzufahren und versuchen, oben dran zu bleiben. Wobei eine Sache tatsächlich beim Blick auf die Tabelle, die beschäftigt mich schon ein wenig. Weil du bist halt tatsächlich nach dem 13. Spieltag auch ein gutes Stück weit weg von der Spitze. Und bist jetzt eigentlich auch darauf angewiesen, dass die Top 2 in der Bundesliga wieder mal eine Serie haben, wo sie ein bisschen Punkte liegen lassen. 9 Punkte, die Schlagdistanz ist schon relativ groß eigentlich für die Erwartungshaltung und auch für die Mannschaft und Qualität eigentlich, oder?
Ja, du hast halt das Problem, ich weiß gar nicht, wer es die Woche war, irgendwo im Interview, ja, Watzke war es doch, glaube ich, der auch sagte, du hast halt das Problem dieses Jahr, dass du mit Leverkusen eine Mannschaft hast, die tut mega über, ja, was heißt überperformt, aber einfach eine super Saison spielt und du hast halt den VfB oben mit drin, mit dem überhaupt keiner gerechnet hätte, ne? Nimm den mal raus, dann schiebst du wieder einen hoch, gut, dann hast du RB auf 3 und den BVB auf 4, so wie
Ja
was
gut, du bist aber
eigentlich.
halt trotzdem 9 Punkte hinten dran und so wie die beiden Mannschaften, also die Leverkusener und auch die Bayern, bisher ein Stück weit die ersten Spieltage bestritten haben, gibt es für mich jetzt im Moment zumindest relativ wenig Gedanken, die in die Richtung gehen, dass eine der beiden Mannschaften jetzt wirklich mal über 3, 4 Spieltage hinweg
Schwächelt,
in
ne?
ein Loch fällt. Also so würde ich jetzt zumindest aktuell sehen und dann ist es natürlich schon ein Pfund, was du versuchen musst, auch erstmal wieder aufzuholen.
Ich denke, die Leipziger sind gut beraten, wenn sie da einfach versuchen, weiter ihren Stiefel runterzuspielen. Du hast den Abstand schon angesprochen. Ich glaube, diese Saison läuft alles, ob du auf 3 oder 4 einläufst, irgendwie so da oben. Der Puffer auf Platz 5 und 6, ja okay, auf Platz 6 sind auch schon wieder 6 Punkte. Ich glaube, da brauchen sie sich wenig Gedanken machen. Aber das ist, glaube ich, letztendlich ein Tabellenplatz, der letztendlich dann zwischen 3 und 4 dann entscheidet, ne?
Ist nicht, diese Woche müsste doch dann auch Leipzig-Dortmund sein, oder?
Das ist dann am Samstagabend 18:30, glaube ich,
Boah,
in Dortmund, ja.
das ist ja ein Spiel 18:30.
Ich hoffe, ich habe dir jetzt nichts Falsches gesagt. Oder ist es ein Sonntag? Nee. Nee, ist ein Samstag noch, ja. So ein Spiel, wo man sich auf jeden Fall drauf freuen
Also
kann.
kein Abstiegskampf Samstagabend.
Ausnahmsweise mal nicht. Den Abstiegskampf haben die Heidenheimer dann, denn da sollten sie dann möglichst ihr nächstes Heimspiel gewinnen, denn da kommen die Darmstädter dann zu Besuch.
Oh, auch ein Klassiker. Wann ist das? Auch am Samstag dann, oder?
Das ist dann auch Samstagnachmittag, ja, genau. Ja,
Das ist
Sören.
unser Topspiel.
Und die Heidenheimer Sören dieses Jahr von möglichen 21 Punkten auswärts einen einzigen geholt. Zeigt, wo der Schuh auch drückt, ne?
Ja, ich glaube, nächste Woche wird ja auch schon ein bisschen darauf hindeuten, ob sie ja weiter ihr überperformen, so wie in den letzten Wochen. Ich denke mal, das Heimspiel gegen Darmstadt wird entscheidend sein, jetzt auch mit welchem Gefühl du in die Winterpause gehst. Ich glaube, sie haben bis jetzt das gemacht, was sie auf den Rasen bringen können. Man sieht in vielen Spielen einfach den Qualitätsunterschied. Und jetzt nächste Woche Heimspiel gegen Darmstadt. Da musst du 3 Punkte holen, wenn du drin bleiben willst.
Kommen wir zu dem Spiel, Fabi Sören, was am Samstagnachmittag so ein Spiel war zwischen Gut und Böse, zwischen Abstiegskampf und Meisterschaft. Ja, wir haben es die letzten Wochen immer wieder gesagt, graues Mittelmaß. Aber so ein schlechtes Spiel war es eigentlich gar nicht. Am Ende ist es ein etwas glücklicher 2:1 der Gladbach gegen die TSG Hoffenheim, die in der ersten Halbzeit ein wirklich mal wieder gutes Auswärtsspiel bis dato zeigten. Da soweit die erste Halbzeit auch größtenteils dominiert hatten. Zu Beginn Bayer 2 gute Chancen gehabt, um da frühzeitig in Führung zu gehen. Ja, in der zweiten Halbzeit war es dann plötzlich Player, der die Gladbacher mit 1:0 in Führung bringt, nach dem Foulspiel von, ich meine, Kabak war es, glaube ich. Und ja, postwendend kam dann der Ausgleich durch Wout Weghorst zustande. Gladbacher ein bisschen geschlafen, unsortiert gewesen. Alle stellten sich mehr oder weniger schon auf ein Unentschieden ein, was auch gerecht gewesen wäre am Ende. Ja, aber ja, die Hoffenheimer kassierten dann doch noch den 2:1 Treffer der Gladbacher durch einen Gumo. Hinten komplett blank gewesen im 5-Meter-Raum. Schöne Flanke von Netzer, flach vors Tor. Ja, 2 Fehler der Hoffenheimer. bescheren ihnen die erste Auswärtsniederlage in dieser Saison, die auf jeden Fall vermeidbar gewesen wäre. Und dadurch sind die Gladbacher mittlerweile schon seit 3 Heimspielen zu Hause in Folge ungeschlagen. 3 Siege am Stück. Hätte man so jetzt auch nicht mitgerechnet die letzten Wochen, so wie wir über die Gladbacher gesprochen haben.
Ja, ich glaube, das muss man wirklich auch anerkennen bei Gerard Seoane, dass er die Mannschaft stabilisiert hat. Also Anfang der Saison waren da viele, ja, haarsträubende Auftritte, aber ja, es wirkt wesentlich gefestigter. Also es ist noch nicht so, dass man sagt, oder man schaut sich freiwillig ein Spiel von Gladbach über 90 Minuten an. Ja, aber es ist besser. Ich glaube, das sagen wir auch Woche für Woche. Das ist das, was wir von Gladbach erwarten können. Mit Ausschlägen vielleicht mal nach oben. Aber ja, das ist klar. Wenn du gewinnst gegen Hoffenheim, ist alles in Ordnung. Aber ich glaube, diese Saison ist nach wie vor ja, eine Übergangssaison. Und Woche für Woche macht das einen besseren Eindruck.
Fabi, wenn man mal so auf die Aufstellung guckt, Jordan nicht dabei, dann Wöber hinten in der Verteidigung, Weigel nicht mit dabei. Eine extrem junge Mannschaft. Seoane hat sein Team hinterher auch sehr gelobt und vor allem auch die Fans, die bis zum Ende die Mannschaft nach vorne gepeitscht haben. Also war ein richtig klasse Auftritt für so eine junge Mannschaft vor allem auch.
Ja, also was man definitiv loben muss, war die Defensive oder die Stabilität, die man in der Defensive hatte, jetzt am Wochenende, die dann maßgeblich dazu auch beigetragen hat, dass man das Spiel dann auch über die Runden bringt. Ich fand tatsächlich auch den Auftritt der Hoffenheimer, die für mich eigentlich so von den Spielanteilen her eigentlich ein bisschen den besseren Eindruck gemacht haben. Trotz alledem muss man natürlich auch ja, den Gladbachern zugute halten, dass sie wirklich eine ziemlich starke Effizienz auch an den Tag gelegt haben. Anders kommst du natürlich auch nicht zu einem 2-1-Heimsieg. Ein Stück weit auch den Willen hervorheben oder die Widerstandsfähigkeit, die Gladbacher dann auch über 90 Minuten gezeigt haben. Trotz alledem darf ich eine Sache sagen, wo für mich eigentlich so die coolste Szene des Spiels war. Das war diese vereitelte Großchance von Kaderschabek. Oder wie spricht man ihn aus?
Kaderschabek.
Kaderschabek. Also als ehemaliger Abwehrspieler, also da bei diesem Tackling gegen wen war es? War es gegen Ngumu oder Player? Einer von beiden. Ist auch egal, aber ihr wisst, welche Szene ich meine, wo er da letztendlich mit dem Tackling im 5-Meter-Raum mehr oder weniger da den Ball klärt. Boah, das war phänomenal. Also da ging mir wirklich das Herz auf und an sich für die Gladbacher bestätigen ein Stück weit einfach den Trend, den sie ja im Moment formmäßig zumindest Woche für Woche auf Platz bringen. Und von daher gibt es seit ganz langer Zeit mal wieder den Daumen nach oben.
Was nicht so häufig vorkommt, wenn es um Gladbach-Spiele
Nee,
geht.
mit Lob sind wir geizig, ne?
Ja, das spart man sich dann auf. Ja, und Pellegrino Matarazzo hat es dann hinterher angesprochen. Zwei absolut vermeidbare Fehler, ein Elfmeter, den man ja so nicht herschenken muss. Der Gegner, ich glaube, Player war es, der da von Kabak gefoult wurde, läuft mehr oder weniger aus dem 16er, brauchst du gar nicht mehr nachhaken, war vermeidbar. Und ja, das 2-1 war dann halt komplett. Ja, keine Zuordnung im 5-Meter-Raum. Alle geschlafen, der eine auf den anderen verlassen. Und so fängst du dir dann die erste Auswärtsniederlage dieses Jahr. Die TSG jetzt die letzten Spiele auch so ein bisschen wieder im Abwärtstrend, ne? Trotz eigentlich guter Auftritte vom Spielerischen her, lassen vorne ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit ja, vermissen. Was macht man mit
Ja,
den Hoffenheimern?
aber ich glaube, Platz 6, 20 Punkte. Was wollen wir von Hoffenheim erwarten, dass sie die UEFA-Cup-Plätze angreifen oder die Champions-Plätze? Ich glaube, das gibt die Mannschaft noch nicht her. Also ich denke mal, wenn sie so weiterspielen wie in den letzten Wochen, dann wird ein einstiegiger Tabellenplatz bei rauskommen. Und ich glaube, da braucht man sich jetzt auch nicht unbedingt beschweren in Hoffenheim.
Wobei, Sören, die stehen ja aktuell auf einem Europa-League-Platz, also mit Platz
Ja,
6.
stimmt, ja.
Aber da siehst du eigentlich jetzt schon nach 13 Spieltagen, wie, ich weiß nicht, ob wir es schwach nennen können oder ausgeglichen die Liga eigentlich ist. Die Hoffenheimer haben jetzt seit 5 Spielen keine 3 Punkte mehr geholt. Profitieren natürlich von dem ja, wirklich guten Start von ihrer Auswärtsserie. Und dass sie trotzdem dann immer noch so weit oben bist, ist schon ein bisschen überraschend, ne?
Ja und nein. Ich glaube, das ist ja das, was wir uns eigentlich immer wünschen, oder? Dass die Liga ausgeglichen ist. Klar, du hast jetzt im Moment zwei Mannschaften, ja, wobei die Stuttgarter, da können wir vielleicht auch noch mit reinnehmen, die da ein Stück weit vorweglaufen, aber der Rest ist ziemlich nah beieinander, weil selbst ja, als Tabellenzehnter die Gladbacher 4 Punkte Rückstand auf einem Europa League Platz. Also ich finde das hochspannend, wenn man sich die Tabelle so anguckt.
Das stimmt.
Im Übrigen auch in der zweiten Liga, wenn wir da mal einen kurzen Exkurs machen wollen, tabellenmäßig. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Da gehen
Da
wir
gab es
gleich.
schöne Eigentore.
Oh ja, ganz, ganz schöne Eigentore. Ja, Sören, du hattest ja, nachdem morgens früh die Nachricht kam, dass das Bayern-Spiel ausfällt, sofort geschrieben, dann 90 Minuten VfL. Ich habe es 25 Minuten am Anfang geschafft und war auch wirklich sehr angetan von der Herangehensweise der Bochumer. Richtig klasse Auftritt. Erste Halbzeit im VfL Wolfsburg, glaube ich, in keinster Weise eine Chance gelassen. Richtig niedergekämpft, überlaufen und ja auch verdient in Führung gegangen.
Ja, absolut. Ich würde, ohne jetzt die VfL-Brille aufzuhaben, sagen, schon das beste Spiel der Dreierkonferenz. Ich glaube, das muss man wirklich sagen. Ich habe bei den VfL Bochum gesehen, der über 90 Minuten eigentlich, zumindest für mich, die beste Saisonleistung gezeigt hat. Du hast die erste Halbzeit angesprochen, das war überragend. Völlig verdient dann eben auch 2-0 in Führung gegangen. Erste Saisontor von Patty Osterhage, der ja, ein überragendes Spiel gemacht hat. Steht ja auch in der 11. des Spieltags. Wir haben ein überragendes Debüt nach der Verletzung gesehen von Matheus Bero. Also der VfL hat gerade in der ersten Halbzeit richtig viel Spaß gemacht. Dann, klar, die Wolfsburger kamen ja so ein bisschen aus dem Nichts zum 2-1, kurz vor der Halbzeit. Ich glaube, da war einem schon klar, okay, die zweite Halbzeit wird ein bisschen anders. Und das war ja dann auch so, da muss man sagen, hat Manu Riemann ja, den einen oder anderen Ball gehalten, den vielleicht ein anderer Torwart nicht hält. Aber trotzdem, dann belohnst du dich für einen sehr, sehr guten oder viel Aufwand kurz vor Schluss mit dem 3-1 und feierst unterm Strich, glaube ich, einen absolut verdienten Sieg. Kannst Wolfsburg sicherlich nicht daran hindern, dass sie sich Torchancen erspielen. Aber der Sieg war verdammt wichtig und absolut verdient.
Niko Kovac war mit der ersten Halbzeit überhaupt nicht einverstanden und sprach hinterher auch nach dem Spiel auch davon, dass man einfach nach dem Spiel nicht mehr verdient gehabt hat. Also viel zu wenig investiert, die ganze Mannschaft und auch verdient verloren. Da stelle ich mir aber ehrlich gesagt die Frage, das ist doch dann auch eine Einstellungssache, die vom Trainer ausgeht, Fabi, oder?
Wie ich schon seit ein paar Wochen sage, ich kann diese Mannschaft nicht verstehen. Du hast ein Wochenende wie letztes Wochenende, dann gewinnst du gegen die Leipziger, dann hast du jetzt ein Spiel in Bochum, wo du denkst, die kommen mit Rückenwind, haben immer noch in der Mannschaft irgendwie, finde ich, vom Potenzial her, definitiv auch die Europa League drin. Und dann kommt so ein Spiel wie am Wochenende, hast zwar ein bisschen mehr Ballbesitz und Spielanteile, trotzdem war Bochum die Mannschaft, die letztendlich zielstrebiger nach vorne gespielt hat, vollkommen verdient gewonnen hat. Ich meine, es ist auch kein Geheimnis in dem Podcast, dass wir ein Stück weit auch dem VfL immer die Daumen drücken. Und ja, es war elementar wichtiger, so einen Heimsieg einzufahren. Allein der Blick auf die Tabelle, balsam für die Seele der Bochumer Fans, aber auch für alle Verantwortlichen im Verein, weil du jetzt natürlich auch ja so ein Mini-Polster, ich glaube, so kann man es auch nennen, zu den Abstiegsrängen beziehungsweise zum Relegationsplatz geschaffen hast. Und das ist eigentlich das, was den VfL Bochum auch die letzten Jahre in der Liga gehalten hat. Die Heimauftritte und so wollen wir sie sehen, oder?
Ja, Intensität, Leidenschaft, das sind die beiden Punkte, die Letsch angesprochen hatte, Sören. Und die hat der VfL, glaube ich, über 90 Minuten komplett gezeigt.
Ja, die müssen stimmen. Ich glaube, da erzählen wir auch immer das Gleiche oder das ist auch kein Geheimnis. Das musst du reinwerfen, wenn du ja ein Underdog in dieser Liga bist, wenn du den Klassenerhalt meistern willst. Und das schaffen sie im Moment. Und ich bin jetzt gespannt, nächste Woche Freitagabend in Hoffenheim, ob man da so ein bisschen dran anknüpfen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch da ein paar Pünktchen möglich sind in Sinsheim. Und wenn man dann auf die Tabelle schaut, das ist absolut in Ordnung. Man hat die Distanz gehalten, ein bisschen ausgebaut zu Platz 17 und 18. Von daher auf jeden Fall weitermachen. Und mit der Einstellung ist es immer schwer, den VfL Bochum zu schlagen.
Es gibt auch eine Sache, die sich im Vergleich zu den letzten Jahren auch ein Stück weit, zumindest vom Momentum her, positiv betrachten lässt. Und zwar die Anzahl der Gegentore. Wenn der VfL Bochum grundsätzlich die letzten ein, zwei Jahre immer die Mannschaft war, die zwar die Klasse gehalten hat, aber so ein bisschen die Schießbude der Liga war. Und dieses Jahr, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig im Kopf habe, aber irgendwo habe ich es mir mal notiert. Ich glaube, es gibt vier, fünf Mannschaften, die noch mehr Tore kassiert haben und auch bei der Tordifferenz letztendlich hinter dem VfL Bochum stehen. Richtig, Sören? Das sind die
Richtig,
Kleinigkeiten, auf die man aber achten muss.
ja. Ja, ich glaube, die Systemumstellung nach ein paar Spielen war schon wichtig. Ja, von der Dreierkette wieder zurück auf das, was der VfL Bochum auch in der letzten Saison ausgezeichnet hat mit der Viererkette, ein kompaktes Mittelfeld. Ich glaube, da ist ja, Thomas Letsch auch über seinen Schatten gesprungen. Und das war wichtig. Und die Spieler ja, zahlen das auch so ein bisschen zurück, dass. Ja, dass der Trainer eben auch auf die Spieler gehört hat, das System angepasst hat und das zeigt sich Woche für Woche jetzt.
Stehen deutlich sicherer, fühlen sich wohler. Ja, manchmal ist es so eine Sache, dass man gegenseitig dann mal aufeinander gehört werden sollte, ne? Letztendlich profitieren ja alle davon. Ja, durch den Sieg des VfL Bochum ist eine Mannschaft hinter den VfL Bochum gerutscht, die jetzt seit ein paar Wochen auch, ja, auf dem Abwärtstrend unterwegs ist. Der SV Werder Bremen, darbietungsmäßig beim VfB Stuttgart beim Samstagabendspiel, ja, chancenlos. Sehr, sehr schwacher, besorgniserregender Auftritt eigentlich der Bremer. Alle Bremer Spieler waren hinterher selbst davon, ja, überrascht oder enttäuscht oder was können wir noch sagen, erschrocken darüber. Also der VfB nur mit 2:0 gewonnen, eigentlich über das komplette Spiel die tonangebende Mannschaft und ja, verdienter Heimsieg des VfB.
Ja, absolut. Also man muss sich, glaube ich, langsam wirklich Sorgen machen bei Werder Bremen. Ich habe es nicht unbedingt kommen sehen, auch vor der Saison nicht, weil die Mannschaft eigentlich stabil gewirkt hat und auch, ja, der Großteil der Mannschaft ist zusammengeblieben. Klar, Niklas Füllkrug nicht mehr dabei. Aber man muss sich wirklich Sorgen machen, wenn man die beiden Kader vergleicht, Stuttgart und Bremen. Klar, Stuttgart hat das Momentum im Moment auf seiner Seite. Aber so viel Qualitätsunterschied, wenn man nur die Namen durchgeht, ist da nicht unbedingt. Aber die Art und Weise, wie Bremen in Stuttgart gespielt hat, das war ja wie ein Absteiger. Man muss sich, ich weiß nicht, woran es liegt, muss ich wirklich sagen. Marvin Ducksch wirkt wie ein Fremdkörper irgendwie. Sie bekommen ihn gar nicht ins Spiel. Ja, ich tue mich wirklich schwer, dann Prognose zu sehen, ob da irgendwie Besserung in Sicht ist. Aber da muss man sich wirklich Sorgen machen. Ich würde Ole Werner. Natürlich auch, muss man den Trainer auch mit reinnehmen. Ja, aber viele Fragezeichen auf jeden Fall in Bremen.
Fabi, der Ole Werner sprach davon, 60 Minuten nicht auf Augenhöhe gewesen zu sein.
Ja, muss mal wieder mit dem Ole telefonieren. Das waren für
Das
mich
geht so nicht
60,
weiter.
das geht so nicht. 60 Minuten, für mich waren es 90 Minuten. Wo man eigentlich auch noch ja, aus Bremer Sicht, glaube ich, ein Stück weit froh und dankbar sein muss, fast so muss man es ausdrücken, dass die Stuttgarter nicht viel mehr draus gemacht haben, weil es ein unglaublich souveräner Auftritt war, ein Spiel, in dem die Bremer keine Rolle gespielt hat. Das Ding ist natürlich auch, wenn man, oder ich versuche, oder ich habe im Nachgang oder während des Spiels teilweise auch versucht, irgendwie so ein Stück weit. Was soll ich mir jetzt notieren? Lag es an der Offensive, lag es am Mittelfeld, lag es am Umschaltspiel, lag es am Verteidigen, lag es vielleicht an den Pressing-Situationen, in die man nicht reingekommen ist. Aber ich glaube, ich kann von vorne bis hinten und umgedreht durchzählen. Es gab keinen, der auch nur ansatzweise ein Stück weit eine ansprechende Leistung auf den Platz gebracht hat. Vielleicht ist es aber auch so, dass man die letzten Wochen, zumindest bei mir, so ein Stück weit das Gefühl entstand, dass es eine Mannschaft ist, die einfach mit dem Großteil der Bundesliga nicht auf Augenhöhe spielen kann. Wiederum die positive Nachricht für die Bremer ist, dass es noch zwei, drei Mannschaften gibt, die ein Stück weit auf einem ähnlichen Level, glaube ich, anzusiedeln sind. Der einzige Unterschied dazu ist, dass man immer das Gefühl hat, wenn man so die Darmstädter sieht oder auch die Heidenheimer sieht, die dann ja zumindest mal in einem Heimauftritt oder bei einem Heimauftritt immer zumindest mal wieder so eine Körpersprache hinlegen, wo man das Gefühl hat, okay, an einem verdammt guten Tag kann dabei wirklich was rausspringen. Bei den Bremern fehlt mir irgendwie ein Stück weit die Fantasie, dass es offensiv zwingender wird, dass es den Weg auch nach vorne gibt, wo man dann auch in die Situationen kommt, dass unbestritten mit Boré und Dux ja eigentlich zwei auf dem Feld stehen, die jederzeit in der Lage sind, vielleicht auch mal ein Tor zu knipsen. Aber mir fehlt es einfach an Vorstellung, wie die Bremer wirklich gefährlich werden können. Und deswegen ist es verdammt gefährlich, was da im Moment passiert.
Ein schönes Wort, das hatte ich so in der Kombination auch noch nicht gehört. Kollektive Harmlosigkeit, offensiv wie defensiv, bringt es, glaube ich, perfekt auf den Punkt für die Bremer an dem Spiel.
Ja, absolut. Wo hast du das jetzt her?
Das habe ich heute Morgen beim Studieren des Kickers, ist mir das ins Auge gefallen. Da habe ich mir gedacht, das musst du den
Ach,
Jungs
guck
mal
mal.
präsentieren.
Warst du nicht beim Arbeiten heute?
Ja, man hat ja auch eine Frühstückspause.
Also.
Aber komm, jetzt haben wir genug über die Bremer gesprochen. Wir müssen über den VfB Stuttgart sprechen. Stefan Effenberg am Sonntag im Doppelpass sprach davon, der VfB wird bis zum Ende oben mit drin sein, mit um die Champions League Plätze spielen. Geht er so weit auch schon mit oder müsste sein Effe da ein bisschen einbremsen?
Also ich, der Sören, du darfst als erstes.
Wie viel Weizen hat er schon getrunken, als er das gesagt hat?
Nee, gar kein
Wisst ihr
Nüchtern?
eigentlich, dass Stefan Effenberg von sich behauptet, dass er abends meistens noch vor 21 Uhr ins Bett geht? Dann wäre meine nächste Frage, wann fängt er zu trinken an? Nein, Spaß beiseite. Ich finde ihn ja gut. Also er hat ja auch wirklich mittlerweile, muss man ja sagen, ein Stück weit ja, einen gewissen Charakter, den er da ein Stück weit vertritt im Doppelpass, und es macht immer Spaß, ihm zuzuhören. Und er hat auch bei vielen Dingen, glaube ich, legt er den Finger in die Wunde. Also es war jetzt eher nur ein Spaß. Nicht, dass ich noch kleine böse WhatsApp-Nachricht bekomme.
Stefan Effenberg hat Sie angeschrieben, bitte, bitte Nachricht annehmen.
Hi Fabi,
Hi Fabi.
wir müssen sprechen.
Nee, komm so, hau mal raus.
Ja, Entschuldigung.
Champions League glaube ich nicht. Ich glaube, da wird es noch ein paar Spiele geben, gerade dann auch nach der Winterpause, wo sie Punkte lassen. Klar, Europa League wäre super, aber ich glaube, wir sind alle gut beraten, oder dass wir einfach die Jetzt-Leistung vom VfB anerkennen. Und die ist fulminant gut, die macht Spaß. Vor allen Dingen in der Konstanz. Es sind nicht nur 30 Minuten, es sind nicht nur 40 Minuten, sondern es sind 90 Minuten. Und das macht einfach Spaß. Und klar, Guirassy und Undav treffen richtig gut. Aber ich glaube, die gesamte Mannschaft wirkt unglaublich stabil. Ich kann mir auch jetzt nicht vorstellen, dass in den nächsten Wochen da so ein dramatischer Leistungsabfall ist. Ja, sie machen Spaß.
Sören hat es gerade angesprochen, läuft wie geschmiert bei denen. Auch jetzt bei dem Spiel Ito nicht mit dabei. Dann hast du vorne, beziehungsweise im Mittelfeld Stiller, hat man eine Pause bekommen. Dafür springen dann einfach mal Milot und Zagadou hinten rein. Du merkst keinen Qualitätsunterschied, ne? Und die Offensive nach vorn hin, links und rechts, sei es Silas, sei es Führich, auch wieder richtig viel Spielfreude versprüht. Und er hat seit erstem Mal, Sören, hast gesagt, mit Guirassy und Undav funktioniert auch, Fabi, beide gleichzeitig spielen zu lassen, ne?
Ja, ich wollte jetzt eigentlich gerade was ganz anderes sagen, aber natürlich hast du recht, ich kann jetzt da gar nicht widersprechen. Ich finde einfach nur, diese Diskussion, die wir jetzt haben, die können wir gern in 2 Wochen nochmal führen, weil ich sehr stark der Meinung bin, dass die nächsten 2 Wochen oder nächsten beiden Spieltage für die Stuttgarter ein Stück weit, ja, wie soll man sagen, eine Messlatte sein werden, inwiefern man da zu Recht auf Platz 3 steht. Weil ich glaube, du hast jetzt zwei richtig dicke Bretter zu bohren. Wenn man den Pokal mal sogar mit reinnimmt, gibt es die nächste Bewährungsprobe jetzt unter der Woche. Aber du hast jetzt eben Tabellenplatz 1 und 2 die nächsten beiden Spieltage. Du spielst jetzt am Sonntag, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, gegen Leverkusen zu Hause. Und dann die Woche darauf spielst du auswärts bei den Bayern. In der Zwischenzeit kann natürlich viel passieren. Die Mannschaften von hinten können dir auf die Pelle rücken. Und deswegen finde ich die Diskussion einfach ein Stück weit zu verfrüht. Auf der anderen Seite, klar, kann man ja nur klatschen für das, was die Stuttgarter da im Moment auf den Platz bringen. Muss man ja wirklich so sagen. Jetzt bin ich auch fertig.
Du wolltest doch noch was anderes sagen, oder?
Ist mir entfallen.
Ist dir entfallen?
Nee,
Okay.
es ist wie ein Vulkan, das sprudelt manchmal einfach so raus,
Und dann ist wieder für eine
ohne
gewisse Zeit wieder
nachzudenken,
Ruhe,
wie
ja.
das halt bei uns im Podcast so ist. Und dann kommt irgendwann mal jemand, der dann sagt, jetzt ist gut.
Ich kann mir
Das war
schon gut
jetzt gerade eben der
vorstellen.
Fall.
Ich kann mir schon ganz, ganz gut vorstellen, dass die Stuttgarter auf jeden Fall nächste Woche, dass denen das Spiel der Leverkusen auf jeden Fall sehr entgegenkommen wird. Da die Leverkusen dann wahrscheinlich auch sehr viele Räume anbieten werden. Das Umschaltspiel der Stuttgarter ist ja auch nicht ganz ohne. Lassen wir uns mal überraschen. Ja,
Dafür
Sören.
schweige ich jetzt beim nächsten Spiel, versprochen. Egal,
Ja.
welches ihr euch aussucht.
Ja, wir fangen ganz normal mal mit den Mainzern an, Sören, würde ich vorschlagen. Und ja, was sollen wir zu dem Spiel sagen? Da kann man, glaube ich, von einer mehr als ärgerlichen Niederlage der Mainzer sprechen. Also das war ein Spiel, was du so nicht verlieren darfst. Wenn du da mit dem Punkt rausgehst, ist das auch noch ärgerlich, weil du eigentlich schon übers komplette Spiel die aktivere, die bessere Mannschaft warst, die besseren Torabschlüsse gehabt hast. Und ja, du kommst ziemlich gut rein ins Spiel. Ajorg hat zwei richtig gute Abschlüsse, wo Atubolu richtig gut zur Stelle ist. Hat allgemein ein ziemlich gutes Spiel gemacht, den Freiburgern da wirklich auch den Sieg am Ende festgehalten mit ein paar überragenden Paraden. Und ja, erste Halbzeit, klar, Mainzer Spiel gewesen. Danach die Freiburger etwas besser in der zweiten Halbzeit ins Spiel reingekommen. Hatten dann noch zwei Pfostentreffer durch Gregoritsch unter anderem. Aber auch nach dem Rückstand, den Gregoritsch in der 70. Minute dann markierte, die Mainzer alles nach vorne geworfen, Chancen ohne Ende gehabt. Und ja, am Ende, man hat es, glaube ich, an der Reaktion von Christian Streich an der Seitenlinie gesehen. Also dieser 1-0-Sieg war mega wichtig für die Freiburger, die ja die letzten Spiele auch alle nicht gewonnen haben. Und ja, die Freiburger krönen eigentlich jetzt eine perfekte Woche. Unter der Woche das sensationelle 5:0 gegen Olympiakos. Also das war schon ja, bisschen Luft verschafft unten, nach unten hin auch wieder.
Ja, also Freiburg fällt es mir wirklich schwer. Ja, sie hatten den Auftritt jetzt international, aber gerade in der Bundesliga, ja, das ist noch nicht irgendwie das Freiburg, was wir alle kennen oder was auch gerade in der letzten Saison, glaube ich, viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, in dieser Saison können wir zumindest keine spielerischen Höhepunkte mehr von Freiburg erwarten. Das war jetzt am Wochenende auch so. Klar, Mainz war die bessere Mannschaft, aber das ist ja immer so, wenn du unten drin stehst. Ja, dann reicht so ein guter Auftritt eben nicht, um Punkte einzusammeln. Es reicht dann eben nur, um ja ein bisschen positiv das noch mitzunehmen in die nächsten Wochen, dass du ja die Chancen erspielst, auch wenn die nicht reingehen. Aber du bist da, du kannst gegen eine Mannschaft wie gegen Freiburg rein theoretisch 3 Punkte mitnehmen. Das wo Mainz jetzt mit umgehen muss, ja, dass sie noch mehr investieren müssen, um da unten rauszukommen. Mit dem Auftritt wie gegen Freiburg werden sie es auch schaffen. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Aber es wird ein harter Weg. Und das war jetzt wieder ein bestes Beispiel dafür, dass du ja auch wieder das Quäntchen Glück dir erarbeiten musst.
Ja, und das am kommenden Wochenende ist dann das letzte Spiel vom Sonntag. Geht es dann zwischen Mainz in Köln dann auch nochmal richtig zur Sache, ne? Also, und die Freiburger müssen dann nach Wolfsburg. Vielleicht ist jetzt da auch ein bisschen der Knoten geplatzt bei den Freiburgern. Gregoritsch jetzt auch mit dem ersten Saisontor überhaupt jetzt nach 13 Spielen. Mal schauen, wie es da so weitergeht. Fabio, du hast gesagt, du schweigst bei dem Spiel. Dann können wir ja eigentlich zu dem Spiel weiterspringen, wo wir uns alle am meisten drauf gefreut haben.
Augsburg-Frankfurt, ja, 1930.
19:30 bei zweistelligen Minusgraden. Nein, wir bleiben im Rheinland. Leverkusen-Dortmund, Fabi. Ein 1:1, wo man, glaube ich, von einem mehr als glücklichen Punkt für den BVB sprechen kann.
Sieht aber Edin Terzic ein Stück weit anders, glaube ich.
Opfer.
Ja, was soll man zu dem Spiel sagen? Also ich fand tatsächlich gut, die Dortmunder gehen in Führung. Und ein Stück weit war damit, wenn man es jetzt übertreiben will, der Spielbetrieb eingestellt, weil es dann für die Dortmunder wirklich nur noch darum ging, letztendlich ein Stück weit clever zu verteidigen. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht über weite Strecken des Spiels, muss man wirklich sagen. Also sehr eng und kompakt gestanden, über weite Strecken des Spiels sehr wenig zugelassen. Auf der anderen Seite die Leverkusener, ja, sehr dominant. Also ich weiß nicht, also auch vom Eindruck her, auch wenn es am Ende nicht zu einer Vielzahl von hundertprozentigen Torchancen geführt hat, aber es war sehr, sehr dominant. Viel Ballbesitz, viel Spielanteile. Teilweise, ich glaube, da gibt er mir auch recht, fast Powerplay-Zustände rund um den Strafraum. Gut, am Ende des Tages, was kannst du davon kaufen? Nichts, weil Fußball ist immer noch ein Ergebnissport und es kommt auf die Anzahl der geschossenen Tore an. Da war es den Leverkusen dann letztendlich verdienterweise gegönnt, in der 79. Minute auch noch mal zu jubeln. Zuvor die Dortmunder auch bei der einen oder anderen Situation, speziell die Abseitsposition von Boniface, viel Glück gehabt. Und am Ende, ja, glaube ich, haben die Leverkusener sich ein bisschen mehr ausgerechnet aufgrund der hohen Spielanteile. Und ja, und dann kommen wir noch zum Thema Benachteiligung des BVB. Was sagt ihr dazu?
Das ist, glaube ich, ein Fass, was mehr als unnötig aufgemacht wird. Ich glaube, da sollten die Dortmunder mal ganz, ganz kleine Brötchen backen, weil die Szene, die Edin Terzic anspricht, hat natürlich auch eine Vorgeschichte. Ich meine, Karim Adeyemi ist natürlich vorbelastet durch gewisse Aktionen in den Vormonaten und so. Und also ich hätte ihn auch nicht gegeben, den Elfmeter, das muss ich dazu sagen. Und allgemein muss man ja, glaube ich, auch mal die Herangehensweise der Dortmunder ansprechen. Der Carsten hatte nur eine Nachricht geschickt, Angsthasen BVB, mehr kam da nicht. Also der war, glaube ich, auch mehr als angefressen. Also wie ich als Spitzenmannschaft in Leverkusen auftrete, du hast es angesprochen, 15. Minute mache ich das Tor. Und dann war es ja wirklich bis weit in die zweite Halbzeit nichts Gefährliches mehr. Keine Entlastung nach vorne, schnelle Ballverluste immer wieder. Und dann hinten teilweise mit einer Fünferkette, Viererkette nochmal davor, rund um den 16er. Das war ja ähnlich wie beim Handball. Also, ob das Maß des BVB ist, weiß ich nicht. Dass du gegen Leverkusen nicht ja, total offen spielst, ist schon klar. Aber so, weiß ich nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, wir haben den Punkt in Leverkusen geholt. Ja, super, klasse. Aber ist das der Anspruch? Das weiß ich halt nicht.
Ja, dafür haben wir ja den Sören. Jetzt beantwortet doch endlich die Frage.
das sollte nicht der Anspruch sein. Und ich glaube, als Dortmund-Fan, klar, ich habe auch einiges gelesen, gerade auf Social Media.
Bist du
Da haben sich einige,
Dortmund-Fan?
nee, um Gottes Willen, da haben
Bist du
sich
Dortmund-Fan?
einige BVB-Fans in der Opferrolle ganz, ganz wohl gefühlt. Aber ich glaube, man sollte sich eher schämen. Also du hast es gesagt, Tobi, wenn du als Spitzenmannschaft, vermeintliche Spitzenmannschaft, dich so zurückziehst oder generell so spielst wie eine Mannschaft, die am Ende der Saison froh ist, wenn sie in der Liga bleibt, also dann musst du dich wirklich hinterfragen. Und Edin Terzic kann ich in der Situation dann eben auch nicht verstehen, nach dem Spiel sich hinzustellen und im Prinzip nur über diese eine Szene zu sprechen. Weil, also ich verstehe es nicht. Also wie man wirklich als BVB so auftreten kann. Klar, Leverkusen ist in einer herausragenden Form, aber mit so einer, ja, mit so einem Spielsystem sich nur hinten reinzustellen, ja, es ist vielleicht dann sogar schon ein Verbrechen am Fußball, hätte ich fast gesagt. Ein bisschen Atletico Madrid-Style.
Also
Ich
jetzt,
verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht.
also wir kommen jetzt, die Dortmunder jetzt, das ist jetzt zu krass teilweise formuliert, weil man könnte ja wirklich meinen, die hätten, ja, wie sagt man da, einen Auftritt hingelegt, der jenseits von Gut und Böse war. Ich
Man kann,
glaube,
glaube ich, beide Seiten sehen, verstehen, oder?
also was mir tatsächlich aufgefallen ist, es gab jetzt die Spiele, gegen Bayern, gegen Leverkusen, gegen die aktuellen Top-Teams der Liga, die beide, glaube ich, ein Stück weit bezeichnend waren für die Situation, in der sich der BVB befindet.
Nimm mal das Stuttgart-Spiel noch mit dabei.
Ja, auch oh ja, stimmt, tatsächlich. Und ich glaube jetzt, ja, jetzt kommen ja die Leipziger. Ja, wobei der Eindruck entsteht, dass vielleicht die Dortmunder in der Riege der Top-Teams im Moment ein Stück weit der Musik hinterherlaufen. Warum das so ist, ja, das sind für mich halt einfach auch die Transfers gewesen im Sommer, die meines Erachtens die Mannschaft eigentlich nicht wirklich qualitativ nach vorne gebracht hat oder haben. Jetzt zahlst du ein Stück weit den Tribut dafür. Ich glaube, es gab viele Möglichkeiten im Sommer, die Mannschaft dann auch entsprechend auch zu verstärken. Ich würde gerne auch noch zu der Szene mit Adeyemi noch was sagen. Ja, natürlich würde jeder Dortmunder sagen, dass es ein Elfmeter sein muss, der gepfiffen worden ist. Man muss auch so ehrlich sein und sagen, dass in dieser Saison, wenn man jetzt alle Elfmeterentscheidungen durchgeht, wahrscheinlich auch einer dabei gewesen ist, der gepfiffen worden ist. Für mich ist aber auch ja, von der Situation her gesehen, Adeyemi verlangsamt das Tempo extrem. Und ich glaube, für mich hat er in der Situation nur ein Ziel, und zwar möglichst schnell abzuheben und irgendwie was Zählbares in Form von einem Elfmeter rauszuholen. Von daher war das für mich eigentlich im Ansatz klar, dass es nie darum ging, sich durchzusetzen, sondern eher irgendwo ja, die Chance zu suchen. Ja, einen Elfmeter rauszuholen. Von daher finde ich es ein bisschen schade, den Auftritt. Jetzt hast du natürlich durch das tolle Ergebnis in Mailand, das darf man auch nicht vergessen, was die Dortmunder erzielt haben, natürlich so ein Spiel wie jetzt in Leverkusen. Klar, den Fehler, den sie jetzt nicht machen dürfen, ist sich ja, ein Stück weit das Ergebnis auch zu schön zu reden. Jetzt hast du unter der Woche die Stuttgarter und eben die Leipziger, und jetzt ist do or die, weil ich glaube, nach der Woche hast du entweder die Schulterklopfer auf deiner Seite oder letztendlich die bitterbösen Medien, die laut Watzke ja für sehr viel Unruhe sorgen. Das ist jetzt die entscheidende Woche.
Zumindest kann man noch vielleicht festhalten, dass jetzt im Gegensatz zur letzten Saison zu dem Zeitpunkt die Dortmunder jetzt eigentlich sogar 2 Punkte mehr auf dem Konto haben als letztes Jahr. Da
Na,
zeigt
guck
dann,
mal.
ne, also alles so schlecht, wie wir es reden, ist es dann von den Zahlen her zumindest
Wie schlecht
nicht.
ihr beide das redet, bitte.
Ja,
Ich
bedingt
möchte
dadurch.
unsere Dortmunder Fan-Community
Ja,
nicht
vergraulen.
verschrecken. Nee.
Ja, okay.
Man sagt mir ja nach, dass ich Fan aller 18 Bundesligisten bin.
Stimmt.
Tatsächlich bin ich ja heute der Freund des Torverhältnisses. Da wiederum muss ich schon sagen, bei den Dortmundern, wenn man aufs Torverhältnis guckt, meine Güte. Das ist man aus den letzten Jahren, glaube ich, nicht gewohnt. Also mich würde ja tatsächlich mal interessieren, wenn du es sowieso eben angesprochen hast, wie viel oder was das Torverhältnis letztes Jahr nach dem 13. Spieltag war. Finden wir das irgendwie raus?
Boah, Fabian, da kommst du nicht.
Boah.
Da waren auf jeden Fall jede Menge knappe Spiele auch letztes Jahr noch mit bei, wo wir ähnlich darüber gesprochen haben wie. Warte mal, kurz,
Aber
Sekunde.
Tordifferenz plus 6, 26 erzielte Tore, damit bist du ja, Fünfter. Tatsächlich auch bei den erzielten Toren und bei den Gegentoren, ja, ich glaube auch nur Siebter oder Achter. Ich meine, ich habe das jetzt nicht vorliegen, aber das ist schon für Dortmunder Verhältnisse eigentlich ein Torverhältnis, was so, glaube ich, nicht die Regel war. Würde ich jetzt behaupten, oder? Oder ist es nur ein Eindruck, der nicht hundertprozentig richtig ist?
Boah, das kann ich jetzt, ich finde, so schnell bin ich jetzt hier gerade
Sucht
gar
ihr jetzt
nicht.
beide, oder?
Jetzt hast du uns eine Aufgabe gegeben, Fabi. Aber ansonsten, Fabi,
Cool. Guck mal, wenn wir jetzt bei Sat.1 wären oder bei
wird Werbung
Sport1,
kommen.
da würden wir jetzt in die Werbung schalten. Die haben wir jetzt einfach nicht, oder?
Die haben wir gerade nicht, aber ich denke mal, der Sören
Es ist ja Zeit,
ist da dran.
dass du vielleicht die Zeit dafür nutzen kannst, mal jemanden zu grüßen.
Weihnachtsgrüße, klar, Weihnachtsgrüße gehen
Schwiegermutter.
raus an den Carsten, den können wir ja mal grüßen. Vielleicht wird der uns mal in unserer letzten Folge vor Weihnachten mal beehren, dass wir die Stimme dieses Jahr auch nochmal gehört haben. Aber denn in der Zeit, wo Sören sucht und das versucht rauszufinden, Fabi, lass uns doch nochmal aufs letzte Spiel des Sonntages blicken. Der FCA hat es geschafft, das Stadion freizuräumen. Die ganze Stadt war aktiv, sodass das Spiel gegen die Frankfurter Eintracht stattgefunden hat. Und am Ende hat es sich gelohnt. Die Augsburger, ja, bleiben jetzt schon das sechste Spiel in Folge unter der Regie von Jes Torup ungeschlagen. Noch zuletzt drei Unentschieden, jetzt wieder ein Sieg. Ja, und dadurch resultiert dann auch die dritte Pflichtspielniederlage in Folge für die Frankfurter. Unterm Strich kann man, glaube ich, von einem ja, verdienten Sieg der Augsburger sprechen. FCA typisch eigentlich, ziemlich aggressiv im Spiel gewesen, sehr laufstark, ja, effizient vom Tor gewesen. Ja, und bei den Frankfurtern merkt man, glaube ich, auch so ein bisschen jetzt die Doppelbelastung, unter anderem dann auch das ein oder andere, der ein oder andere Spieler, der verletzungsbedingt gefehlt hatte. Skiri hat man extrem gemerkt, dass der gefehlt hat. Und ja, die Frankfurter jetzt auch so ein bisschen in so einer kleinen Abwärtsspirale. Die letzten Wochen ja relativ gut durchgekommen, so heimlich still und leise im oberen Drittel angeklopft. Aber jetzt geht der Trend so langsam wieder nach unten. Und die Augsburger, Fabi, die haben sich richtig Luft verschafft.
Ja, jetzt hast du natürlich viele Dinge erzählt. Ich wollte jetzt nur einmal sagen, dass ich ein großes Talent in mir habe. Also das zweite eigentlich. Und dann ist aber auch vorbei, versprochen. Ich bin multitaskingfähig. Ich habe nämlich die Tabelle gefunden zum 13. Spieltag. Letztes also.
Und da haben wir.
Ja, ich muss alles zurücknehmen tatsächlich. Und zwar haben die Dortmunder dieses Jahr mehr Tore erzielt, nämlich drei Stück an der Zahl. Das Einzige, was letztendlich unterschiedlich ist, letztes Jahr hatten sie eine deutlich bessere Abwehr bzw. Anzahl der Gegentore. Letztes Jahr waren es 15, dieses Jahr sind es 20. Und summa summarum ist der Unterschied der Tordifferenz bei tatsächlich zwei weniger als im Vorjahr.
Oh, das geht
Also
sogar.
aber davor das Jahr war die
Davor.
Tor. Davor war die
In der
Tordifferenz
Geschichte
bei
dieses ruhmreichen Clubs.
33 zu 19 in der Saison 21-22. Na,
Also
guck
es
mal.
geht auch besser.
Ja, soll ich jetzt deine 17 Fragen zum letzten Sonntagsspiel beantworten?
Zwei reichen mir eigentlich.
Gut, jetzt muss ich mich hier einmal sortieren. Das hat mich jetzt vollkommen aus der Bahn gebracht.
Doch nicht multitaskfähig.
Nee. Ja, also in Summe betrachtet, war es, glaube ich, schon ein Spiel, so würde ich es betiteln, wo die Frankfurter ein Stück weit einfach ihren Erwartungen auch oder die Erwartungen nicht erfüllen konnten, weil ich schon fand, dass die Mannschaft eigentlich auch aufgrund der Spielanteile oder ein bisschen Spielbestimmung letztendlich natürlich dann basierend auf den Spielanteilen, die man hatte, einfach auch zu wenig dann letztendlich draus gemacht hat. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, wenn man so die Augsburger die letzten Wochen ja, sieht, wie viel die investieren wirklich auch über die 90 Minuten hinweg und eigentlich alle Tugenden letztendlich einen Haken hintersetzen kannst, die ja für Abstiegskampf oder für alles dafür tun, um letztendlich möglichst wenig mit dem Abstieg zu tun zu haben. Das ist schon außerordentlich. Also ich finde, was die da letztendlich reingeben und investieren, Körpersprache, Zweikampf, Intensivität oder Intensität. Das ist schon ein Stück weit beeindruckend, was da in den letzten Wochen vor den Augsburgern kam. Das ist jetzt spielerischer natürlich immer ein Stück weit, vor allem gegen die Mannschaften, die von der Qualität her einfach vor den Augsburgern stehen, ja, nie ein Stück weit der Maßstab sein darf, wie man die Leistung beurteilt. Und dann eben auch noch die Effizienz dazu. Und das ist schon extrem beeindruckend. Und für die Frankfurter auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie so das Gefühl, in der Mannschaft schlummert Potenzial, aber es reicht einfach nicht, um irgendwann mal gesichert in der Europa League oder den Europa League Platz letztendlich auch ein Stück weit gesichert zu verteidigen. Dafür fehlen einfach jetzt 4, 5, 6 Punkte.
Ja, da unter der Woche 2-1 gegen Park verloren. Ja, und die Augsburger, wenn die jetzt am kommenden Wochenende ihr Spiel gegen die Bremer auch noch gewinnen sollten, dann sind da mal eben gut und gerne locker 10 Punkte auf den Abstiegsplatz. Also, ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster legen zu wollen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der FCA überhaupt, das sage ich jetzt am 13. Spieltag, überhaupt dieses Jahr ja unten überhaupt nochmal reinrutschen wird. Serie hin, Serie her, aber wenn sie so die Tugenden, wie wir den FCA eigentlich auch kennen, weiter so an den Tag legen, dann werden sie das so bis zum Ende, glaube ich, ganz gut durchziehen.
Ja, es sind ja nicht nur die vermeintlichen Tugenden, sondern es ist ja auch wirklich so, dass sie sich weiterentwickelt haben jetzt unter Jes Torup, dass sie auch Fußball spielen und dass sie sich Chancen erspielen. Klar, jetzt gegen Frankfurt nicht jede Minute eine große Torchance, aber das sieht schon deutlich besser aus. Ich habe mich am Wochenende gefragt, wie es wohl wäre, wenn in so einer funktionierenden Mannschaft jetzt noch ja, der Top-Stürmer Ricardo Pepi spielen würde, wie Augsburg dann offensiv.
Vergrault hat. Ja.
Ja, genau. Aber nein, also ich glaube schon, dass das, da würde ich mich auch anschließen, dass Augsburg nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Aber ich glaube, das muss man wirklich anerkennen. Die Arbeit, die dort jetzt endlich geleistet wird mit der Mannschaft, das sieht schon gut aus.
Ja, dann haben wir den 13. Spieltag doch gut rumgekriegt. Das Nachholspiel, Fabi, der Bayern gegen Union, da steht noch kein Termin, glaube ich, fest, ne?
Nein.
Nein, noch nicht. Gut, dann lass uns doch noch 2, 3 Minütchen über die Auslosung sprechen zur Europameisterschaft. So in Schottland, Ungarn und die Schweiz. Los Glück für die deutsche Nationalmannschaft.
Würde ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube, das wären auf jeden Fall stimmungsvolle Spiele, gerade auch ja, das erste Spiel gegen die Schotten. Die bringen ja auch ordentlich Fanpower mit. Ja, ich glaube schon, dass du dir das Weiterkommen verdienen musst. Also gerade Schweiz, Ungarn, wissen wir, dass sie unangenehm sind. Die Schotten auch. Mit der Leistung, wie ja, die Nationalelf im Moment drauf ist, wäre ein Weiterkommen zumindest aus meiner Sicht schon überraschend.
Aber du kommst ja sogar teilweise als Dritter sogar noch weiter. Also
Ja.
ja,
Zum Glück, ja.
zum Glück. Je nachdem, wie wir dann. Und Fabi, dein Eindruck als Favorit in die Gruppe?
Ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn man die letzten Auftritte letztendlich ein Stück weit in Betracht zieht, dann ja, fällt es einem natürlich schwer, einfach sich auf dieses Turnier zu freuen, weil ich meine, das eine ist es, das Turnier zu gucken, das andere ist es, das Turnier im eigenen Land zu haben. Ich meine, bei uns auch, Stadion liegt vor der Tür sozusagen. Und du hast eine deutsche Mannschaft, die keine Rolle spielen wird. Das ist einfach ein Stück weit, trübt die Stimmung, um es mal so auszudrücken. Aber die Gruppe, ja, da musst du weiterkommen. Und wenn es dann sogar noch als bestplatzierter Gruppendritter auch noch eine Möglichkeit gibt, na, danke Gianni Infantino für dieses Turnier. Spitze.
Ich hätte uns ja gerne in Gruppe B gesehen, da unter anderem Italien, Kroatien und so.
Klar.
Aber das ist auch schon, also richtig schöne Gruppen gibt es eigentlich nicht. Ich glaube, 2 Stück so. Italien, Kroatien, Spanien ist schon eine geile Gruppe. Und dann haben wir, glaube ich, noch eine Gruppe mit Frankreich, Niederlande und Österreich. Also die beiden Gruppen schon nicht so verkehrt.
Also ich wollte ja auch sagen, ne, also mit der Erweiterung des Turniers auf 24 Mannschaften. Boah, da ehrlicherweise, früher war ich immer so, Europameisterschaft, es waren wirklich enge Spiele, du musstest auch ein Stück weit für die Qualifikation kämpfen. Und jetzt hast du da so ein Turnier, wo dann letztendlich ja, größer, mehr Spiele, weniger Niveau, weil am Ende des Tages, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, letztendlich die richtig geilen Spiele, die kommen ab dem Viertelfinale. Vorher wahrscheinlich eher weniger.
Ja, also ohne irgendwelchen Ländern jetzt zu nahe treten zu wollen, aber
Nein, aber tust du nicht.
die
Schüttel
Belgier.
dein Herz aus. Komm, tust.
Ja, aber tut mir leid, also hier Gruppe E
Sei
mit
dir gegönnt.
Belgien, Rumänien, Slowakei und dann irgendein Playoff-Sieger. Boah, mein lieber Mann, also ich habe trotzdem heute noch mal ein paar Bewerbungen fertig gemacht für die Spiele in Düsseldorf. Und unter anderem das Frankreich-Spiel in Düsseldorf gegen Österreich. Da habe ich mich drauf beworben nochmal. Mal schauen, ob wir jetzt Glück haben im zweiten Anlauf. können da ja auch gerne nochmal die eine oder andere Bewerbung fertig machen. Vielleicht habt ihr ja auch ein Spielchen mit dabei.
Ja, tatsächlich werde ich alles dafür tun, ein, zwei Spiele tatsächlich zu sehen. Ich war noch nie bei einem großen Turnier, weder bei einer EM noch bei einer WM im Stadion. Die Chance sollte man sich nicht ergehen lassen. Ob es dann für ein Spiel der deutschen Mannschaft reicht, weiß ich nicht. Abgesehen davon ist das Problem, ich glaube, die deutsche Mannschaft ist München, Stuttgart und Berlin, glaube ich, oder? Die ersten drei Spiele.
Kann sein, kann sein. Geht,
Ach, guck
glaube
mal.
ich, auch kein bisschen vorbereitet. Da sieht man, dass man da noch nicht so wirklich, ja, die Vorfreude hat. Sonst wüsste man quasi, glaube ich, schon den kompletten Turnierbaum
Also
bis
ein
zum
Spiel kann
Finale.
ich euch sagen, wo ich hundertprozentig weiß, und zwar Dänemark gegen England am 20.06. in Frankfurt.
Okay. Warum weißt du das jetzt?
Weil ich zu dem Zeitraum in Frankfurt bin und mir überlegt habe, wenn es eine Möglichkeit gibt, Tickets zu bekommen. Ich arbeite ja für ein skandinavisches Unternehmen, genauer gesagt für ein dänisches. Ich habe viel Kontakte mit meinen englischen Kollegen und von daher wäre es ein Spiel, wo mit Sicherheit einen gewissen Reiz für mich hätte. Aber auf der anderen Seite kennen wir alle die Engländer, die alles dafür tun werden, das Stadion in die eigene Hand zu nehmen, oder?
Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, lassen wir uns mal überraschen, wie es da in den nächsten Wochen so weitergeht. Aber dann haben wir das Thema Nationalmannschaft jetzt auch erstmal durch. Dann haben wir bis März erstmal Ruhe, bis da die nächsten jetzt festen Spiele anstehen. Geht ja dann gegen die Niederlande und gegen Frankreich. Und dann, glaube ich, nochmal im Mai gegen zwei Gegner, die den momentan jetzt ausgelosten Gruppengegnern dann ähneln sollen. Da sind noch keine Gegner bekannt. Mal gucken, was sie sich da dann wieder einfallen lassen, wie sie da aus dem Hut zaubern. Und ansonsten machen wir dann kommenden Sonntag weiter. Da haben wir mal zwei Sonntagsspiele,
Eine
oder?
Sache müssen wir jetzt schon noch erwähnen. Wir
Oh
sind ja ein
ja.
Fußball-Podcast,
Ja, wir müssen gratulieren, glaube ich.
absolut Weltmeister bei der U17. Ich glaube, eine super Mannschaftsleistung, sich gegen alles durchgesetzt, was Rang und Namen hat. Glaube ich, so muss man das wirklich sagen. Die Spanier, die Franzosen besiegt, egal wie, und ist schon nach dem EM-Sieg jetzt vor einem halben Jahr ungefähr schon ein dickes Ausrufezeichen, was der Jahrgang da gesetzt hat, muss man so
Richtig.
sagen.
Doch nicht so schlecht bestellt um den deutschen Fußball sollen.
Ja gut,
Wo
die
waren denn
Deutschen.
deine Italiener? Ja, haben die da
Oh,
überhaupt mitspielen dürfen?
oh, ganz schlechtes Thema.
Ja, ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, unsere Bundesliga-Vereine sind ja auch bekannt dafür, dass sie den Nachwuchs keine Chance geben. Deshalb warten wir mal, wo die Jungs dann in 1 bis 2 Jahren landen. Ob dann mal wieder so ein französisches Talent dem eigenen Nachwuchs vorgezogen wird, was ich nicht hoffe, weil ich schließe mich da an. Das ist ja wirklich einmaliges Erlebnis, glaube ich, auch für die Jungs, dort Weltmeister zu werden, was ganz Besonderes. Und jetzt müssen wir, glaube ich, alle die Daumen drücken, dass ja, die Spieler auch die Chance im Verein bekommen, sich in der Bundesliga zeigen zu dürfen.
Richtig. Gut. Aber wenn wir schon am Loben sind, dann können wir ja eigentlich auch nochmal Horst Rubesch kurz lobend erwähnen, oder? Durch das 3:0 letzte Woche gegen die Dänen haben die deutschen Frauen weiterhin berechtigte Hoffnung, sich am Dienstag dann mit einem Sieg gegen Wales dann für Olympia zu qualifizieren.
Ja, also da gibt es ja auch noch eine Sache, wenn man schon denkt, dass diese Doku von der Männermannschaft Katar 2022 nicht peinlich genug gewesen wäre, dann kann man sich in der ZDF-Mediathek die WM-Doku der Frauen angucken und wenn man dann beide Sachen versucht zusammenzuführen, dann weiß man, wie schlecht es teilweise um den DFB, glaube ich, stehen kann.
Ja, richtig. Allgemein ziemlich ärgerlich vielleicht. Das Spiel kann man noch nicht mal irgendwie in der ARD oder im ZDF schauen. Das wird nur per Stream übertragen. Da man sich nicht einigen konnte, da man gewisse Verträge hat und die Pokalspiele jetzt unter der Woche Vorrang genießen.
Ist tatsächlich ein bisschen traurig, um ehrlich zu sein. Aber gut.
Also da sollte man vielleicht in den nächsten Jahren dann auch mal sich irgendwie eine andere Lösung überlegen. Aber gut, das liegt leider nicht in unseren Händen. Ja,
Nein.
Sön, dann wünschen wir dir noch einen erholsamen Urlaub weiterhin diese Woche.
Ja, vielen Dank. Fleißiges Arbeiten dann in Düsseldorf und Meerbusch.
Ja, werden wir machen. Ja, und du,
Vielen
Fabi,
Dank.
bist
Ich
wieder
grüße das
unterwegs?
Ruhrgebiet, ja. Nee. Tatsächlich die ganze Truppe zum Ende der Woche im Büro mit anschließender Weihnachtsfeier bei einer Sportart, die wir beide sehr gerne mögen, nämlich beim Eishockey.
Richtig, da kannst du deinen Jungs mal richtig guten Sport verkaufen. Hoffentlich gefällt es ihnen, aber da steht, glaube ich, eher das Flüssige im Mittelpunkt.
Das stimmt. Sehr wahrscheinlich bei dem einen oder anderen wird das ein oder andere Bierchen wahrscheinlich dazu getrunken werden. Und zur Regelkunde gibt es wahrscheinlich vor dem Spiel, in den Drittelpausen und nach dem Spiel dann wahrscheinlich auch die ein oder andere Frage zu beantworten. Aber das sollte man hinbekommen. Am Ende des Tages geht es ja nur ums Dabeisein.
Richtig, der Spaß steht im Vordergrund und ich denke, es wird auf jeden Fall ein amüsantes Wochenende oder ein amüsanter Freitag werden dann.
Davon kann man ausgehen.
Gut. Gut, dann hören wir uns wahrscheinlich am Sonntag wieder, spätestens Montag in diesem Sinne. Bleibt gesund. Wir hören
Schöne
uns.
Woche.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Macht es gut. Tschüss.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.